Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Als die Zeit herankam, in der Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, entschloss er sich, nach Jerusalem zu gehen. Und er schickte Boten vor sich her. Diese kamen in ein samaritisches Dorf und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte er sich um und wies sie zurecht. Und sie gingen zusammen in ein anderes Dorf. Evangelium Jesu Christi. Ich möchte ein paar Worte zu dem kurzen oder zu den beiden Lesungen sagen. Mit den Samaritern hat es folgende Bewandtnis. Als das Nordreich mit der Hauptstadt Samaria 722 vor Christus von den Assyrern erobert worden war, hat der König von Assur die Juden aus dem Bereich abtransportiert und die irgendwo in seinem Reich da angesiedelt und umgekehrt Leute aus der Gegend von Babel nach Samaria deportiert und dort angesiedelt. Und die hatten natürlich ihre eigene Religion, ist klar. Und die haben die natürlich mitgebracht, so wie die Leute aus Anatolien und woher sie halt kommen und aus Indien und so, wie sie es auch machen. Und dann entstand in Samaria, in diesem Bezirk, entstand halt sowas wie eine Mischreligion. Also da gab es schon den Yahweh-Glauben, aber zum Beispiel haben die nur die ersten 5 Bücher Mose anerkannt, den Pentateuch und nicht alles andere, was es da noch gibt. Und hatten einen eigenen Tempel, aber auf dem Garizim. Aber natürlich flossen da auch Elemente anderer Religionen mit ein und die Götter, die man mitgebracht hat, die wurden auch in irgendeiner Weise verehrt. Und das war ein Anlass für die richtigen Juden, auf die Samariter von oben runter zu gucken. Denn die hatten einfach die falsche Religion. Und das führte dazu, dass zwischen den beiden Volksgruppen oder Bevölkerungsgruppen ein gepflegter Hass entstand. Also es war nicht unüblich, wenn ein Jude und man wusste, aha, der geht jetzt da nach Jerusalem oder der kommt von dort, da flogen auch schon mal die Steine. Oder man hat sich halt sonst im günstigsten Fall noch links liegen gelassen. Deswegen haben die meisten Leute, die von Jerusalem oder die von Galiläa, also das ist die Gegend um den See Genezareth im Norden, nach Jerusalem gingen, die sind dann halt den Jordan entlang nach Süden, da ist auch Wasser und so und was zu essen, bis Jericho und sind dann von Jericho, von euch aus gesehen, nach Westen, genauer genommen nach Südwesten, um nach Jerusalem zu kommen. Und haben die Samariter, die da sozusagen auf der Hypotenuse liegen, ja, auf die Weise schön umgangen. Das macht Jesus nicht. Wer im Kopf klar ist, für den wird hier eigentlich nichts Aufsehenerregendes berichtet. Die kommen da durch Samarien, sind auf dem Weg nach Jerusalem, sind Juden, wollen eine Unterkunft und man gibt ihnen keine. Ja, damit muss man rechnen, wenn man nicht schön hier am Jordan entlang, und dann, sondern wenn man halt durch dieses Gebiet geht. Deswegen ist die Reaktion von den beiden Jüngern, Jakobus und Johannes, die das mitkriegen, ist irgendwie verwunderlich. Es passiert überhaupt nichts Unerwartbares. Es passiert das, womit man rechnen muss. Und die beiden bringen es fertig zu sagen: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Es wäre jetzt nett gewesen, wenn er gesagt hätte, ja. Mal gespannt, wie das gegangen wäre mit dem Feuer vom Himmel. Das fällt halt nicht so leicht vom Himmel. Aber er sagt nicht ja, sondern er wendet sich um und weist sie zurecht. Und dann tun sie das, was irgendwie auf der Hand liegt. Sie versuchen es halt im nächsten Dorf. Die Frage ist, in welchem Film befinden die sich denn? In der Realität sind die nicht angekommen. Denn in der Realität ist irgendwie auf der Hand liegend, was da passiert ist, braucht man, wenn man den Weg wählt, muss man mit dem rechnen. Also in welchem Film befinden die sich? Und was ist es in dem Film, dass sie zu so einer Reaktion kommen? Der Film: Sie sind auf dem Weg nach Jerusalem. Was wir letzten Sonntag hörten, also wo Jesus die Jünger fragt, für wen halten mich die Leute und für wen haltet ihr mich? Und Petrus sagt, für den Messias. Und dann verbietet er ihnen, das weiter zu sagen, und setzt dieser womöglich doch aufwärts gerichteten Hoffnung, dass der Messias alles in Ordnung bringt, entgegen, dass der Messias, dass der Menschensohn vieles erleiden und von den hohen Priestern und so weiter verworfen wird und getötet werden muss. Am dritten Tag wird er auferstehen. Bisschen weiter, noch gerade vor unserer Stelle, gibt es die zweite Ankündigung von Leiden und Auferstehung, wo Jesus ihnen das wieder sagt, und dann steht da: Doch die Jünger verstanden den Sinn seiner Worte nicht. Er blieb ihnen verborgen, so dass sie ihn nicht begriffen. Aber sie scheuten sich, Jesus zu fragen, was er damit sagen wollte. Wenn Menschen sowas passiert, dann ist das Gesagte nach kurzem weg. Wenn man es nicht begreifen kann, ja, dann schlupft es einem eben unten durch. Das hat man ziemlich schnell vergessen. Im nächsten Abschnitt, der ist überschrieben, der Rangstreit der Jünger. Unter den Jüngern kam die Frage auf, wer von ihnen der Größte sei. Ja, wenn man jetzt auf dem Zug fährt, wir sind Messias, da kann man sich auch schon mal fragen, wer der Größte ist. Wer denn dann, also da kommt Jesus und dann danach, wie sieht's denn da aus? Und dann kommt die Stelle, die wir gerade gehört haben. Das würde es irgendwie begreiflich machen. Der Messias beginnt sozusagen seinen Zug nach Jerusalem, um endlich seiner Rolle gerecht zu werden und die Römer zu vertreiben und das Reich Israel wieder aufzurichten. Und dann passiert sowas. Das geht eigentlich nicht. Das ist nicht vorgesehen. Die Samariter müssten jubelnd dastehen und niederfallen und den Messias inklusive der Jüngerschar verehren und aufnehmen. Also man fragt sich, wie sich's dann auch in der Idee vom Feuer, das vom Himmel fällt, wenn man es nur befiehlt, ob sich da nicht ein gelinder Größenwahn ausdrückt. Also wirklich eine Selbstüberschätzung, aus der heraus man die Welt verzerrt wahrnimmt. Und auf die einfache Lösung, wir gehen in ein anderes Dorf, dann erstmal nicht kommt. Es ist noch was Zweites charakteristisch an dieser Geschichte mit dem Film, nämlich, dass die Jünger praktisch als Opfer da auftreten. Sie müssen erleiden, dass sie nicht aufgenommen werden, die Bösen, und ich armes Opfer. Entsprechend sind sie mit der Aufmerksamkeit auch nur bei den Bösen. Die müssen jetzt dran glauben. Auf die soll Feuer fallen. Die müssen vernichtet werden. Die tun mir Böses, die verletzen mich, die nehmen mich auf, die machen mich zum Opfer. Denen geschieht Recht, wenn jetzt da Feuer vom Himmel fällt. In der Lesung geht es, finde ich, um ein ähnliches Thema. Da ist Paulus zunächst auch Opfer. Er hat nämlich einen Stachel im Fleisch. Ja, ein Stachel im Fleisch ist nichts Angenehmes. Der tut weh, der quält, der stört. Den möchte man gerne weghaben. Man ist Opfer und beschäftigt sich damit, wie man den wegkriegt. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, hat aber leider nicht funktioniert. Und dann kommt eine große Wende. Bis dahin ist er mit der Aufmerksamkeit sozusagen, wie kriege ich den weg? Ja, wie hier, weg mit den Samaritern, weg mit dem Stachel. Und die große Wende ist, wo er sozusagen seinen Stachel beginnt zu akzeptieren. Und in dem Moment, oder man weiß gar nicht, was da Henne und Ei ist, ist es auch Schluss mit dem Opfer. Meine Gnade genügt dir. Dir fehlt gar nichts. Dir geht gar nichts ab. Okay, du kannst das nicht, oder das drückt, andere drückt's woanders. Das macht fürs gelingende Leben gar nichts. Du musst dich daran nicht aufhalten. Sei, wer du bist. Sei, der du bist, mit Stachel. Und dann stellt man fest, tatsächlich, so kann man leben. Es muss nichts anders sein. Ich brauche gar nicht länger Opfer sein. ist nicht nötig. Ich kann mit dem, was ist, kann ich leben. Die ganze Jesus-Geschichte, wie sie weitergeht, finde ich, ist ein Schrei genau dieser Botschaft. Also er wird von den Samaritern nicht aufgenommen. Er wird tatsächlich verraten und verleugnet und mit falschen im Prozess gemacht mit falschen Zeugen, und es kommen keine Engel vom Himmel, und da rettet keiner, und es stehen keine Freunde unter dem Kreuz, und. Das Leben ist, wie es ist. Und das Leben siegt. Der Ruf an uns ist, zu lernen, das Leben, wie es ist, anzunehmen, von dem gesagt wird, und meine Gnade ist dir genug. Und aus dieser Opferrolle herauszukommen, in der nur alles immer zu wenig, zu schlecht, zu mies, zu bös und ist, sondern Gottes Gnade genügt.